Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Dass sich das Repräsentationssystem in Wahrheit in eine Art Oligarchie verwandelt hat, liegt auf der Hand. Die Verteidiger dieses Systems müssen, sofern sie noch wirklich liberal und demokratisch sind, leugnen, dass es so etwas wie öffentliches Glück und öffentliche Freiheit gibt. Sie müssen also vorgeben, dass die politischen Geschäfte eine Bürde darstellen und dass der Endzweck der Politik selbst außerhalb des politisch-öffentlichen eben in der Privatsphäre eines jeden Bürgers liegt. Sollten Sie jedoch aufgrund der Erfahrungen dieses Jahrhunderts Ihre liberalen Illusionen von der erhabenen Güte des Volkes, dem man alle Opfer bringen muss, verloren haben, so werden Sie umgekehrt argumentieren, dass kein Volk je fähig gewesen sei, sich selbst zu regieren. In jedem Fall aber entspringt die angeblich so realistische Einschätzung des Volkes, das unfähig sei, sich selbst zu regieren, heute noch dem bewussten oder unbewussten Ignorieren der Realität der Räte bzw. dem Willen, es dürfe keine demokratische Alternative zu dem heutigen Parteiensystem geben. Hannah Arendt.
Gute Papa.
Servus.
Ja, jetzt ist schon die zweite Episode, die ich jetzt wieder hier mit dir aufnehmen darf.
Kaum zu glauben.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Und bin jetzt auch schon wieder voll in Deutschland drinne. Leider könnte ich schon fast sagen. Natürlich ist an vielen Stellen auch nett. Und ich freue mich auch wieder in den Alltag reinzufinden. Aber
da würde ich doch gerade mal kurz rein. Wieso leider? Woran machst du das in erster Linie fest? Ist es das Tempo?
Ja, auf jeden Fall. Und schon auch so diese Mentalität. Also das ist das, was ich jetzt gerade so im Kopf hatte. Also ich war zum Beispiel letztens an der Tankstelle und habe dann so erlebt, wie so ein älteres Ehepaar sich so wahnsinnig echauffiert hat über den Service an der Zapfsäule irgendwie.
Service an der Zapfsäule?
Ja, jetzt nicht an der Zapfsäule, sondern halt dann in der Tankstelle. Mhm. Und also die Bedienenden waren nett. Es kann jetzt nichts so Schreckliches gewesen sein. Und dann, das war so mein Moment, wo ich dachte, okay, ich bin wieder in Deutschland irgendwie. wenn irgendwie schon beim Tanken eskaliert wird. Wobei, ich meine, das wird ja jetzt sowieso aktuell wegen der Preise, aber da ging es, glaube ich, nicht um die Preise. Also allgemein irgendwie so dieses missgünstige gesellschaftliche Klima untereinander. Das spüre ich doch jetzt schon auch wieder ein bisschen intensiver, habe ich das Gefühl.
Ja, ist die Frage, ob das typisch deutsch ist, gell? Könnte ich mir jetzt auch ein paar andere Länder vorstellen, wo das vielleicht so ähnlich zu erleben ist.
Woran denkst du da? Ich würde nämlich schon sagen, das ist schon ein bisschen ein europäisches Phänomen, oder?
Ja, aber ich habe Ähnliches auch in Italien erlebt. Ich möchte im Moment auch nicht in Amiland sein, wobei diese Service-Höflichkeit, jetzt wenn du so Tanke ansprichst, die wirst du da mit Sicherheit vorfinden. Das wird sich da nicht geändert haben. Aber ich würde sagen, mit dieser zunehmenden Verengung auf irgendwelche Gruppen, Ethnien, die schuld sind oder irgendwelche politischen Gruppen, die schuld sind, geht die Wahrscheinlichkeit einher, dass man zum Motzknoten wird.
Ja.
Also je mehr Schuldige, desto mehr Motzknotenfaktor, würde ich sagen.
Definitiv. Also ich habe halt nur so das Gefühl, so in der Öffentlichkeit, wenn man sich begegnet, dass es da doch irgendwie mit Deutschen, zumindest hatte ich jetzt, also ich hatte das Gefühl, dass sich da doch durchaus was verändert hat, jetzt wo ich zurückgekommen bin.
Ja,
aber
ich meine, ich kenne
jetzt auch keine
ja
gefestigten soziologischen Untersuchungen, das ist ganz einfach meine Erfahrung irgendwie.
Ich meine, die Kabarettiste.
Ja.
Die sprechen ja gern davon, dass wir so das Jammervolk sind. Dass egal, wie sehr uns die Sonne aus dem Hintern scheint, irgendwas zu nörgeln gibt es immer. Gell? Vielleicht ist das was typisch Deutsches. Aber ich wollte ja jetzt nicht schon gleich hier auffahren. Du bist ja noch mitten in der Begrüßung quasi.
Ja, aber ist ja dann durchaus auch immer spannend, mal so ein bisschen auf den Abwegen rum zu reflektieren.
Ja.
Aber genau, wir hatten ja jetzt die letzte Woche dann viel über Indien gesprochen, was ich auch irgendwie cool und spannend fand, das dann nochmal mit dir so ein bisschen nachzureflektieren, was ich da erlebt habe und dann auch wieder so ein bisschen ins Abstrakte zu gehen. Allerdings habt ihr ja auch weiter Stoff produziert, während ich eben in Indien war. Und da hatte ich ja dann auch mal reingehört.
Ja,
und
weiter Stoff produziert, ja, ja, ja.
Ja. Und das Letzte, was du gemacht hattest, war ja so dein Essay über so Freiheit und Demokratie. Mhm. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, waren so die Oberthemen.
Ja, so nannte ich ihn ja auch.
Ja, und das fand ich sehr spannend und habe ich mir angehört. Und dann dachte ich, da habe ich dann mir dann auch so ein bisschen Notizen gemacht und dachte, ich könnten wir heute auch noch mal so ein bisschen einsteigen gemeinsam. So schließen wir ein bisschen da an, wo du alleine auch aufgehört hattest und nehmen den Faden gemeinsam wieder auf, dachte ich.
Ja, ist doch super.
Und nun kann ich natürlich erstmal sagen, dass ich, was du da gemacht hattest, richtig spannend fand. Ich habe mir das sehr gerne angehört.
Das freut
und,
mich.
Und ja, auch so die konkreten Beispiele, die du reingebracht hattest, also was ich echt bemerkenswert fand, war auch nochmal so, wie du irgendwie Corona aufgearbeitet hattest und den Diskurs darüber, sowohl selbstkritisch als auch irgendwie gesamtkritisch, weil ich sagen muss, irgendwie bislang, immer wenn das wieder so ein bisschen aufgerollt wird, bin ich schnell genervt davon oder habe so den Impuls irgendwie, lieber weg mit der Zeit, also vor allem so im Politischen. Ich selbst habe die Zeit jetzt individuell gar nicht so negativ in Erinnerung. Ich habe das sogar ein bisschen als Freiraum empfunden. Das hat aber, glaube ich, sehr viel mit meiner Lebenslage in der Zeit zu tun. Das war ein großes Privileg. Aber wenn es so irgendwie um diese politischen Sachen da ging und auch um diese, also wenn das wieder ausgegraben wird, dann bin ich irgendwie schnell, oh Gott, lass mich das lieber vergessen. Also fand, das waren schon sehr komische Debatten, die da in der Zeit geführt wurden und auch so unfassbar aufgehetzt und polarisiert, wo ich dann aber auch selbst irgendwie so nicht ganz weiß, weil es halt auch einfach überhaupt nicht mein Fachgebiet ist, ob, also wie ich da zu meiner eigenen Positionierung stehe oder wie zu meinem Verhalten in der Zeit und so. Und ich fand, wie du das aufgearbeitet hast, aber toll, also dass du dann auch nochmal so deine eigene Perspektive beleuchtet hast, aber trotzdem auch weiterhin so ein bisschen natürlich kritisch damit ins Gericht gegangen bist, was da von manchen Seiten dann auch für radikale Positionen irgendwie kam. Das fand ich gut. Also ich hatte eines der ersten Male nicht den Impuls, vor diesem Thema wegzurennen, kann
ich zurückmelden. Ja, ich dachte mir schon, dass das ein schwieriger Aspekt wird, aber ich hatte das die ganze Zeit schon vor. Es hat mich die ganze Zeit schon umgetrieben. Einmal, weil ich halt tatsächlich auch mal öffentlich bekennen wollte, dass ich mich an manchen Stellen als zu streng und zu hart empfunden habe. Denn ich habe ja auch im öffentlichen Raum tatsächlich auch Stellung bezogen seinerzeit. So in Blogbeiträgen und auf Facebook und so. Und das wurde durchaus wahrgenommen. Deswegen war mir jetzt schon auch wichtig, im öffentlichen Raum meine Position dahingehend nochmal zu klären. Und was mir vor allem wichtig war an der Stelle, und vielleicht kommen wir darauf ja auch heute nochmal zu sprechen, ist der Aspekt, es gibt so vieles, wo wir tatsächlich diese herrschaftlichen Eliten, diese parasitären Eliten, diese Klasse, die im Kapitalismus dank Geld so eine unglaubliche Macht ausübt, und nimm die Epstein-Files, nimm was weiß ich, Netzwerke spannt, da schlackern einem manchmal die Füße, und dann werden aber an so einer Stelle, wo ich jetzt Staat kein Fehlverhalten unterstelle, sondern wo ich Staat maximal unterstelle, dass er nicht in der Lage ist, den wesentlichen Stimmen, die gehört werden müssen, den entsprechenden Raum zu geben. Aber dass an der Stelle Staat dann halt Feuerwehr ist. Und immer wenn Staat Feuerwehr sein muss, bin ich froh, dass es ihn gibt. Und genau an solcher Stelle dann dem Staat zu unterstellen, dass er Macht missbraucht, Verschwörungen da rein zu interpretieren, Weißt du, das ist was, was mir wichtig war zu sagen, dass ich das an solchen Stellen eben nicht nachvollziehen kann. Dann, wenn es wichtig wird, dann beschäftigen sich die Leute mit irgendeinem Irrsinn und gucken nicht wirklich hin. Und dann, wenn man eigentlich den Staat auf seiner Seite hat, dann unterstellt man ihm das Allerschlimmste. Das sind so Aspekte. Dann guckt doch dahin, wo die Systeme sind. Schaut doch, was hinter der Fassade wirkt. Da muss man halt noch irgendwie erfinden, dass man Menschen als Chipsgewürz isst oder sonst irgendein Blödsinn.
Ja, also das fand ich nämlich auch. Das ist ja genau das, was mir irgendwie an dem Beitrag von dir auch schon gefallen hat, dass ich nämlich auch das Gefühl habe, dass ich da an bestimmten Stellen irgendwie auch, glaube ich, im Alltagsdiskurs nicht genügend Rücksicht auch auf die Sorgen von bestimmten Menschen genommen habe und ein bisschen in diesen polarisierten Film mit reingegangen bin. Aber dennoch es mir auch schwerfällt, dazu so Klarstellung zu beziehen, weil ich andererseits auch nicht, kein Fußbreit den Verschwörungsideologen und ImpfgegnerInnen irgendwie, denke ich mir, an der anderen Stelle auch. Also nur weil ich an der Stelle dann auch so meine, also oder nur weil man an der Stelle auch sich selbst ein bisschen revidiert, heißt es ja nicht, dass man die andere Position total unterstützt. Das fand ich, hast du dann auch ganz gut zusammengefasst.
Das freut mich, danke.
Und ich stimme auch total bei der Geschichte, die du gerade reflektiert hast, zu, weil ich das auch total verrückt finde. Ich denke, ich habe mir schon öfter gedacht, dass es ja eigentlich überhaupt gar keine objektive Grundlage mehr für Verschwörungsideologien gibt. Also dachte ich mir so, weil was hat es denn noch für einen Sinn, wenn wir Eliten haben, wo irgendwelche Königshäuser drin sitzen, die Adligen und die PolitikerInnen und die reichsten Menschen der Welt. Und die kaufen sich irgendwie Inseln, um Kindesmissbrauchsnetzwerke zu spannen. Das ist ja genug. Also darauf kann man sich ja schon fokussieren. Da braucht man ja eigentlich keine Verschwörungstheorien mehr. Und trotzdem gibt es noch Leute, die sich irgendwie treffen und Aluhüte aufsetzen und irgendwie Barcodes durchstreichen und an Chemtrails glauben.
Und weißt du, an der Stelle würde ich sogar sagen, die Idee ist ja, folgt der Idee des Widerstands. Aber man ist dann, das hat keinen revolutionären Geist, sondern das bedient das Spiel, in dem nämlich die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, welches Spiel gespielt wird, quasi Murmeln hingeschmissen bekommen und sie fangen dann an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Und da gehören diese Verschwörungstheorien auch dazu. Das sind dann ganze Gruppen von Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigen und die man so betrachtete, eben aus dem Spiel rausgenommen hat. Das heißt, die Eliten können unbehelligt ihren Plan weiterverfolgen. Die sind wir sowieso schon mal los und meistens auf eine sehr zynische Art und Weise.
Ja. Ja?
So die Trottel beschäftigen sich mit sich selbst. So.
Definitiv. Und ich würde auch sagen, dass das ganz klar in den Verblendungszusammenhang unserer Verhältnisse hineingehört und ganz klar nicht davon hinausweist.
Ich fände ja gut, wenn es ein widerständischer Geist wäre. Ja. Wenn das wirklich etwas wäre, was man dazu nehmen könnte, zu mobilisieren, zu sagen halt, wir entlarven die unterdrückenden Kräfte und formieren uns und machen wirklich mal, geben quasi dem Volk wieder Stimme.
Ja.
Aber dass da immer die falschen Fahnen geschwenkt werden, das ist was mich wahnsinnig machen kann. Ja,
ja. Ich habe dann auch einerseits das Gefühl, dass das auch irgendwie so ein fast schon psychologischer Effekt ist, irgendwie zwar eine Unzufriedenheit zu spüren und diese Notwendigkeit des Widerstands, allerdings nicht irgendwie, ich weiß nicht, woran es dann hapert, den Mut oder die rationalen Kräfte irgendwie sammeln zu können, um die wirklichen Themen anzugehen. Vielleicht auch aus psychologischen Gründen, zum Beispiel als Mann ist es vielleicht leichter zu sagen, dass wir Embryos in die Chips gemischt bekommen, als sich einzugestehen, dass wir im Patriarchat leben. Aber in jedem Fall scheint es da an irgendwas zu hapern, um diese Widerstandspotenzialität, die ja da ist. Also wenn man sich diese Demos und so dann teilweise auch mal anschaut, die Menschen sind sauer. Also die Emotion ist da und auch der Widerstand ist auch da. Also aber es ist irgendwie völlig fehlgeleitet. Und das
wird
ist eben spannend
in der Zeit. Wird
ja dann
auch von so Kräften wie der AfD und sowas, wird sowas ja auch gefischt.
Ja.
Das heißt, so politischen Kräften, denen es nicht um Wahrhaftigkeit geht, denen ist dann auch egal, was sie unter ihrem Deckmantel, unter ihrer Fahne, unter ihrem Banner, wie man es nennen will, eben versammelt bekommt.
Ja. Und ich meine, die AfD zum Beispiel ist ja eigentlich auch ein Haufen völlig fehlgeleiteter Widerstandspotenziale, die in so eine total irrationale Richtung gehen und im Endeffekt dann eigentlich eher wieder systemstabilisierend
wirken. Und dann, genau.
Also wenn man sich zum Beispiel diese total verquere Ideologie irgendwie, die die AfD ja auch propagiert oder die Rechten, die neue Rechte so propagiert mit dieser Unterwanderung des Abendlandes oder so ein Schwachsinn anschaut irgendwie, was ja auch jeglicher rationalen Grundlage entbehrt irgendwie, aber im Grunde genommen auch nur bestehende Identitätsmuster, bestehende Muster von Nationalitätszuordnung und so eigentlich nur radikalisiert.
Naja, das habe ich ja auch in meinem Essay benannt, gell? Das ist im Prinzip die Angst vor Verlust der Privilegien.
Ja.
Und das ist ja kein wirklich freiheitlicher Geist, sondern das entspricht auch Herrschaft.
Ja, ist eigentlich ziemlich genau das Gegenteil vom freiheitlichen Geist, würde ich mal behaupten.
Und das lässt sich vielleicht auch aus der Geschichte, dass wir halt tatsächlich auch immer in diesen Herrschaftsgefügen gelebt haben und Demokratie für uns eigentlich ein ungewohnter Prozess ist. Denn eine wirkliche Demokratie haben wir ja eigentlich noch nie gelebt. Das, was sich repräsentative Demokratie nennt, wird ja im Prinzip auch von den Eliten geführt.
Also das ist ein total spannender Punkt und genau da würde ich eigentlich ganz gern reingehen, weil das ist natürlich wieder das, also ich könnte jetzt natürlich noch einige Punkte benennen, die ich irgendwie ganz gut fand in deinem Essay, aber spannend wird es ja immer.
Ja, was ich natürlich dann auch gerne habe. Ne?
Ja, machen wir doch lieber nur das.
Aber komm, schieß ruhig raus hier.
Ja. Erzähl mir doch nochmal eine halbe Stunde, was ich
wie
alles
toll
so
ich
kann.
Bin. Manchmal habe ich das ganz gerne.
Ach ja. Nee, also ich habe jetzt eigentlich auch gar keine so radikale Kritik, aber spannend wird es ja doch an den Punkten, wo man sich irgendwie so ein bisschen reibt.
Selbstverständlich, ja.
Und darum würde ich eigentlich genau auf das eingehen. Also eigentlich triffst du ja bei mir genau den Nerv, wenn du benennst irgendwie, dass die wirkliche Demokratie ja noch nicht gelebt wurde und dass auch die repräsentative Demokratie in den Händen der Mächtigen liegt.
Ich denke, das so auch in meinem Essay zum Ausdruck gebracht zu haben.
Ja, durchaus. Und das ist aber genau der Punkt, in den ich dann reingehen wollte, weil du ja insbesondere auch in Bezug auf die Geschichte Amerikas ganz spannend benannt hast, inwiefern Demokratie, also an einem Punkt hattest du, glaube ich, das Wort Marketing verwendet. Mhm. Also dass es fast schon so eine marketingstrategische Meisterleistung war von den Gründervätern Amerikas, wie man das immer so benennt, quasi diese repräsentative Demokratie zu starten, weil man nämlich damit halt die Massen inkludiert hat. Also dass es eben darum ging, so einen Rückhalt in der Bevölkerung zu ermöglichen, der besonders intensiv ist, weil eben die Menschen in der Demokratie das Gefühl haben, dass sie eben selbst die Legislative sind, dass in der repräsentativen Demokratie.
Dass sie sich eben nicht dem Willen eines anderen unterzuordnen.
Genau, dass es eigentlich ihr eigener Wille ist. Mhm. Und dass dann aber auch, das hattest du ziemlich gut benannt, die Mächtigen, und da gibt es ja wirklich auch Textauszüge, die das belegen, die schon von vornherein gesagt haben, die Demokratie ist aber auch was Gefährliches. Wir müssen das als reiche Minderheit immer noch schaffen, quasi so die Demokratie zu kontrollieren, dass unsere Macht nicht gefährdet ist. Dass also die Demokratie eigentlich eher, um es mal provokant zu formulieren, sich von den Mächtigen angeeignet wurde, um diese Illusion, dass der Wille der Menschen im Staat auch repräsentiert ist, zu perfektionieren. So würde ich das formulieren. Und da gibt es ja auch philosophische Texte und Positionen zu, die ich ganz, ganz spannend finde, die sagen, dass es gab ja, also eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, es gab ja zum Beispiel im nachrevolutionären Frankreich und im Frankreich des späten 18. und 19. Jahrhunderts herum, gab es zum Beispiel auch so ein verfassungsrechtliches Recht auf Revolution oder zumindest auf quasi Umsturz des Systems, wenn es dem Volk irgendwie nicht passt. Und ich erinnere mich daran, dass es einen Text gab, der gesagt hat, dass sowas heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar ist, weil quasi diese Ideologie, dass die Menschen wirklich repräsentiert sind im Staat, so durchgedrungen ist, dass es eigentlich überhaupt gar keine Idee mehr ist, den Staat hinter sich zu lassen. Also so zu überlegen, dass unser System vielleicht falsch ist und dass quasi die Menschen gar nicht stattfinden in dem, was wir dort leben, die ist fast unhintergehbar geworden. Also diese Idee, die am Anfang der Demokratie noch zentral verankert war, als Verfassungsrecht irgendwie das Ganze auch über den Haufen zu schmeißen, wenn es sich in eine falsche Richtung verselbstständigt, die ist heute eigentlich nicht mehr wirklich da. Die repräsentative Demokratie wird schon vom Selbstverständnis von den Mächtigen als die endgültige Form der Demokratie wahrgenommen und gelebt. Und spannend finde ich an der Stelle auch, kurzer Exkurs, den Begriff der Republik, weil damit hatte ich mich im letzten Semester in meinem Studium beschäftigt. Und Republik ist ja auch, bedeutet, also Res Publica bedeutet ja so die gemeinsame Sache. Also ist auch so der Gedanke, dass der Staat den Menschen gehört, dass quasi die öffentliche Sache der Res Publica, dass das irgendwie die gemeinsame Sache der Menschen ist und dass wir im Staat zusammen zu entscheiden haben. Und jetzt ist es ja aber spannend, dass eigentlich fast jedes Land der Welt sich eine Republik nennt oder zumindest die verschiedensten Ideologien. Also wir haben die Islamische Republik Iran, wir haben die Volksrepublik China, wir haben die Bundesrepublik Deutschland. Das sind ja jetzt drei Regime, die sich ganz anders voneinander bestimmen würden, die sich voneinander ganz klar abgrenzen würden, aber alle nennen sich Republik, alle beanspruchen für sich irgendwie, dass das, was sie machen, die Sache der Menschen ist. Mhm. Und ich würde bei allen drei Fällen vielleicht in unterschiedlichen
Schattierungen. Und je extremistischer die Bewegungen sind, desto häufiger hört man genau diesen Bezug.
Eben. Und dann würde ich sagen, dass bei allen drei Fällen, kann man jetzt natürlich auch wieder voneinander differenzieren, aber wenn wir es mal durch diese Perspektive, von der Metaperspektive betrachten, würde ich sagen, dass in allen drei Fällen das, was irgendwie die Herrschenden machen, nicht besonders viel mit dem Willen der unter sie befassten Menschen zu tun hat, beziehungsweise, dass mir das Konzept zu sagen, dass die Herrschenden überhaupt im Willen der unter ihnen befassten Beherrschten agieren, dass mir das irgendwie eigentlich ein ziemlich widersprüchliches und komisches Konzept scheint, was sich jetzt die Moderne aber so total zum Prinzip der Politik auserkoren hat. Und darum ist mir nämlich, das war jetzt die Kritik an deinem Essay von mir, dass ich genau diese Stellen hätte ich befürwortet. Und danach hast du aber gesagt, dass Demokratie die Idee der Rechenschaftspflicht der Mächtigen gegenüber den Beherrschten sei.
Von dem Grundsatz der Demokratie her. Wenn du die Idee der Demokratie nimmst, dann liegt ihr diese Idee zugrunde. Dass quasi jede Form von Elite, jede Form von Macht eine Rechenschaftspflicht hat, gegenüber der gesellschaftlichen Basis. So ist Demokratie eigentlich zu leben.
Ja.
Aber so, das ist, natürlich wird es so nicht gelebt. Ja. Ja. Und der Punkt, den du noch benannt hast, das finde ich auch ganz wichtig, du hast das so benannt, ich kenne diesen Auszug, diesen Text nicht. Ich hatte erst das Gefühl, so es klingelt was, aber das wäre ein ganz gefährliches Halbwissen, ja. Aber das fand ich total spannend. Das Recht auf Revolution oder das Recht darauf, das Staatswesen überwinden zu können. Und ich würde sagen, da geht halt auch unsere repräsentative Demokratie, unsere Res Publica mit unserem Wirtschaftssystem ein Bündnis mit unserer Art zu wirtschaften ein. Und wenn du siehst, wie wir Menschen heutzutage unsere Existenz aufbauen, hat das zu einem großen Teil mit einer erheblichen Verschuldung zu tun. Und wenn du siehst, wie Bauern die riesige Ländereien zu bewirtschaften haben, um ein einigermaßen vernünftiges Auskommen zu haben, welche Maschinen die sich kaufen müssen, welche Scheunen die sich hinstellen müssen, wie viel Vieh die sich anschaffen müssen. Was weiß ich, oder nimm den normalen Arbeitgeber, der sich dann Arbeitnehmer, der Familie, Hausbau, Autos und sowas. Ja. Das heißt, du gehst solch erhebliche Verpflichtungen ein, dass du aus meiner Sicht gar nicht in der Lage sein kannst, das bestehende System überwinden zu wollen. Du bist quasi in dem Kreislauf gefangen, es zu bedienen.
Ja, also das finde ich auch total spannend, inwiefern nämlich genau durch diesen Twist, dass die, also dass in der Demokratie, also ich würde sagen, in so einem Gottesstaat ist die Bindung der Menschen an, also das Selbstverständnis der Menschen eben Teil dieser Respublika zu sein, also wirklich beinhaltet zu sein in dem, was die Mächtigen machen, doch relativ brüchig. Also in diesem Gottesstaat muss das ja gehen über die Ideologie, dass eben der Führende den Willen Gottes ausübt. Und diese Ideologie muss als objektive stehen, und sobald es da Brüche drin gibt, sieht man ja auch in der Geschichte Europas zum Beispiel, wird diese absolutistische Gottesstaat-Idee ziemlich schnell auch überrollt und verliert ihre Legitimität.
Ja, wobei diese Form der, wie nennt man es, Kleptokratie? Nee.
Kleptokratie.
Das ist jetzt meine Erfindung, sich wahllos im Supermarkt zu bedienen. Gell?
Die Herrschaft der Stehlenden.
Die Herrschaft der Stehlenden.
Also finde ich einen guten Neologismus, aber ich glaube, es ist eine Theokratie, oder? Aber auf
nennt
jeden
sich
Fall,
Theokratie. Ich habe was gesucht, was mit Klerus irgendwie. Ja? Und bei Klerus ist mir dann offensichtlich nur Klepto eingefallen.
Also ich finde, die Kleptokratie könnten wir mal einführen. Wir haben ja vieles schon probiert.
Ist das dann nicht so was Anarchisches?
Ja, das gefällt mir doch ganz gut. Mhm.
Also ja, aber die nennen wir es Theokratie. Ja. Und ich würde sagen, in Zeiten, in denen der Klerus regierte, das war jedenfalls eher von Dauer als irgendwelche nationalistischen Ideologien. Gell?
Ja, das stimmt. Also der Klerus, also das habe ich jetzt doch ein bisschen salopp formuliert. Der Klerus hat schon sehr lange geherrscht und diese Ideologie war ja doch auch sehr, sehr wirkmächtig. Aber es gab ja trotzdem einige Veränderungen im Herrschaftssystem selbst. Jetzt so während dieser Zeiten. Also es gab ja dann den Herrschenden, dann gab es irgendwie dieses Geschlecht,
was geherrscht hat. Ja, das ist bei uns in Europa ja ziemlich spannend gewesen, weil wir tatsächlich auch die Philosophie zugelassen haben, die Vernunftbegabung zugelassen haben und somit halt durch die Geisteskraft letzten Endes ein Glaubenskonzept überwunden haben. Ja. Also im Prinzip war dieses System ja dann so geschlossen nicht, gell?
Also ich, um das klarzustellen, mir ging es quasi eher um eine politiktheoretische Reflexion jetzt davon, nicht um die Stabilität der Ideologie an sich.
Okay.
Die religiöse Ideologie war eine wahnsinnig stabile, die unsere Gesellschaft über Jahrhunderte geordnet hat. Aber seit es jetzt so diese konkrete moderne Nationalstaatsform gibt, die gibt es ja noch nicht so lange, hat sich dieses Konzept ja ziemlich schnell überworfen. Also dann gab es irgendwie ja verschiedenste Herrscher, die sich zum Beispiel in der Geschichte Frankreichs dann alle 30 Jahre abgesetzt haben und überwunden wurden. Da war ja Revolution ein ziemlich gängiges Konzept. Also die Menschen kamen schnell auf die Idee, was du da palaverst, ist eigentlich gar nicht unser Wille. Seit es diesen Gedanken gibt, dass der Staat eben Respublika sein muss, dass der Staat die Sache der Menschen ist irgendwie. Und jetzt würde ich halt sagen, wenn du so ein System richtig stabil halten willst, dann musst du mit akuter Gewalt und akutem Zwang arbeiten, wie es zum Beispiel im Iran auch passiert. Also wenn du so ein System irgendwie mit diesem Gedanken halten willst, dann brauchst du Gewalt, brauchst du ein Gewaltregime. Wohingegen ich sagen würde, dass diese bürgerliche Form der Herrschaft, die repräsentative Demokratie, eben sehr gut darin ist, das Subjekt und den einzelnen Menschen zum ideologischen Träger der Gesellschaft zu machen, weil nämlich nicht mehr eben bestimmte Figuren, wie jetzt im radikalsten Beispiel so der Louis der 16., 14., der Sonnenkönig, jetzt der Repräsentant dieser Macht ist, sondern eigentlich sollen es ja jeder sein. Eigentlich sollen wir alle ja irgendwie Teil dessen sein. Und das geht dann eben, wie du so treffend beschrieben hast, eben auch eine Liaison mit dem Wirtschaftssystem ein, dass eben unsere einzelnen Lebensentwürfe oft total verankert sind in dem gegebenen System. Wenn wir da eine radikale Kritik anüben, hinterfragen wir auch sofort unsere Lebenssysteme, sind vielleicht in Schulden gegangen, haben unsere Identität darauf gebaut, haben irgendwie zum Beispiel jetzt die bürgerliche Kleinfamilie gegründet und unser Leben daraufhin entworfen. Und das jetzt so radikal in Frage zu stellen, hinterfragt dann irgendwie auch uns selbst.
Und ja, ich würde halt sagen, dass diese Art, wie wir heutzutage leben, schon auch, oder lass es mich so sagen, das ist ein positiver Aspekt des Individualismus. Ja. Also wir sind heute viel eher bereit, Zustände überwinden zu wollen. Ob wir jetzt tatsächlich darin so gescheit sind, zu erkennen, ob uns jetzt ein Rattenfänger führt oder ob wir tatsächlich jemandem folgen, der uns ins Licht führt, am besten, wenn denn schon der individuellen Idee folgend, dann doch am besten keiner Ideologie, niemandem, der da vorne wegrennt. Aber ich würde sagen, dieser Individualismus hat zumindest gebracht, dass wir heutzutage in erster Linie uns dem Wohlstand verpflichtet fühlen. Dass wir halt nicht mehr der Idee folgen, uns geht es im Diesseits schlecht, aber im Jenseits wird es uns gut gehen. Und es gibt bestimmte Menschen, die das Jenseits im Diesseits vertreten, wie vielleicht der Papst, wie vielleicht der Ayatollah, wie was weiß ich wer, die mir gegenüber legitimiert sind, zu sagen, wenn du dich so und so verhältst, dann wird es dir im Jenseits gut gehen, was mich vielleicht die Qualen meines diesseitigen Lebens akzeptieren lässt. Dazu wäre hier in Europa niemand mehr bereit. Das heißt, wenn ich nicht jetzt in meinem Leben einen Benefit habe, dann läuft was schief. Was daraus natürlich erwächst, wenn ich das Gefühl, ich habe keinen Benefit mehr und renne dann, was weiß ich, in unserem Fall der AfD oder Trump oder Putin oder was weiß ich wem hinterher, dann kann man sich natürlich auch fragen, naja, das ist vom Regen in die Traufe. Aber für mich macht das schon einen Unterschied, ob du quasi deinen Zustand erträgst, der dich unterdrückt, oder ob du tatsächlich im Widerstand bist und diese Unterdrückung nicht bereit bist hinzunehmen und zu akzeptieren. Was dich vielleicht nicht minder anfällig macht hier, du wirst doch unterdrückt, folge mir, glaub mir, dann wirst du es nicht mehr. Und du kannst dann im selben Unterdrückungsmechanismus wieder landen. Aber die Ausgangsvoraussetzung ist doch eine andere.
Also das finde ich jetzt aber doch spannend, weil im Grunde genommen waren wir ja gerade auf dem Weg hin zu reflektieren, dass das Widerstandspotenzial heute nicht so stark ist. Oder darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass quasi die Vereinnahmung des demokratischen Ideals von Seiten der Herrschenden, die ideologische Vereinnahmung der Idee, dass die Menschen selbst ihre eigenen politischen Verhältnisse schaffen, dass die Menschen eigene Urheber der Verhältnisse sind, die die Moderne ebenso propagiert hat, dass die Vereinnahmung der Idee durch die Herrschenden für mich eben so eine total starke ideologische Barriere darstellt, die es für die Beherrschten noch schwerer macht, die gegebenen Verhältnisse zu überwinden, als es vielleicht vorher war.
Das sehe ich nicht so. Wohingegen
du jetzt ja eigentlich schon bei bestimmten Punkten der Analyse mitgegangen bist, aber dann doch wieder das Loblied auf den Individualismus singst.
An der Stelle halte ich das für gut, ja. Weil ich würde sagen, in deinem Sinne würde ich nicht sagen, dass uns der Widerstandsgeist abhanden gekommen ist, sondern dass sich unser Widerstandsgeist verheddert.
Ja.
Das heißt, wir werden sterben. Das ist flood the zone with shit. Das heißt, wir spüren, wir reflektieren, Unterdrückungsmechanismen sind dann aber, was weiß ich, damit beschäftigt, unsere Kinder großzuziehen. Wir sind damit beschäftigt, den dritten Fernseher abzubezahlen. Wir sind damit beschäftigt, die Hypothek des Hauses. Wir sind medial damit beschäftigt, dass irgendwo Krieg geführt wird. Also wir sind mit so viel Kram beschäftigt, dass wir im Prinzip nicht in der Lage sind, uns, und das ist wieder der Nachteil der Individualität, solidarisch zu bündeln.
Ja.
Das ist das Problem. Wir sind vielleicht individuell durchaus in der Lage zu erkennen, hier wirken in Unterdrückungsmechanismen und mit denen bin ich nicht einverstanden. Ich will berechtigterweise eine Verbesserung meiner Situation. Aber wir kriegen es nicht hin, aufgrund unserer Lebenssituation uns auf Ideen zu einigen, die uns in einem solidarischen Sinne dazu ermächtigen, uns tatsächlich ein Stück freier zu machen von dieser Unterdrückung.
Ja, also
so sehe ich, so nehme ich es wahr.
Also ich sehe diese Punkte auf jeden Fall, aber ich würde ja schon auch sagen, zum Beispiel im Vergleich zu früher, sind wir ja auch als Einzelne, zumindest hier als wir zum Beispiel als weiße Männer im globalen Norden, sehr viel mächtiger, als es jetzt irgendwie die versammelten Bauern im 18. Jahrhundert waren. Und wir hätten ja auch total Kapazitäten, uns zusammenzuschließen, uns zu organisieren. Wir haben ja eben nicht mehr so eine radikale Gewalt, die uns im Weg steht, das zu tun. Wir haben eine gewisse Form von Presse- und Versammlungsfreiheit, all diese Aspekte. Was ich natürlich auch als Gewinn sehen würde. Allerdings würde ich eben sagen, obwohl es diese vielen Potenziale nicht gibt, ist ja dieses System total pervers gut darin, trotzdem diese wahre Form von Widerspruch zu verhindern. Also auf so einer sozialphilosophischen Ebene haben wir zwar Meinungs- und Versammlungsfreiheit, haben aber noch keine Gesellschaft etabliert, die demokratisch ist und diese Freiheit zu nutzen weiß. Wir nutzen diese Meinungs- und Versammlungsfreiheit, ja, und sie mit absolutem Bullshit zu fladden.
Ja,
das finde ich eben einen spannenden und wichtigen Aspekt.
Ja, ich glaube halt, dass das daher rührt, dass wir Angst davor haben, unseren Besitz zu verlieren. Und zwar auf allen Ebenen.
Ja. Und da würde ich sagen, dass der Besitz.
Ob ich jetzt als der Musiker meine 3,50 Erspartes, die ich mir mühsam zusammen gefrimselt habe, die will ich nicht verlieren. Ja? Im Alter will ich wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, es hat sich gelohnt. Ob du jetzt, was weiß ich, jemanden nimmst, der in der Fabrik gearbeitet hat, ob du aus dem Mittelstand im Kleinunternehmer, was weiß ich, jeder wird auf der Stelle, auf der er steht, Angst davor haben, das, was er besitzt, zu verlieren.
Komplett.
Und das macht uns doch sehr befangen in unserem Freiheitsbedürfnis.
Das finde ich total wahr. Und da muss ich auch dran denken, dass im Marxismus zum Beispiel sind ja die Klassen ganz zentral und gerade auch der Klassengegensatz. Also die marxistische Philosophie ist ja davon ausgegangen, dass das Bewusstsein der Menschen, also eigentlich auch so ein bisschen wie du das gerade beschrieben hast, doch sehr eben an bestimmte Besitzverhältnisse gebunden sind, dass also auch deine politische Position und dein Willen zur Veränderung, dein Verhalten letztendlich immer davon geprägt ist, wie der ökonomische Stand in der Gesellschaft war. Und so hat sich für den Marxismus auch daraus immer die Bewegung der Gesellschaft ergeben. Also es gab immer eine herrschende, für den Marxismus gibt es immer eine herrschende Klasse und eine beherrschte Klasse und jede Klasse hat ihr eigenes Klassenbewusstsein und ihr eigenes Interesse an bestimmten sozialen Verhältnissen. Und das demaskiert dann auch so ein bisschen rumphilosophiere als Trug, weil der Marxismus dann doch skeptisch darauf blickt und eigentlich hinter fast aller Argumentation so eine bestimmte entweder Wahrung oder Aufsprengung von Besitzverhältnissen sieht, in die man eben eingebunden ist. Und so gab es ganz zentral für Karl Marx und die Marxisten eben den Klassenwiderspruch der Bourgeoisie und des Proletariats, also der eigentümenden Klasse und der arbeitenden Klasse. Und heute scheinen diese Kategorien ja ein bisschen fraglicher. Und worauf ich da komme, ist, dass es auch so Theorien gibt, dass es eben so eine Ausdifferenzierung dieser Klassen gibt, dass es durchaus immer noch total unterdrückte und prekäre Schichten gibt, dass es immer noch Eigentümer und Arbeiter gibt, Eigentümende und auch Arbeiterinnen. Aber dass sich das eben gewandelt hat und in verschiedenen Maßstäben reproduziert. Also wenn man sich zum Beispiel Deutschland anguckt, dann gibt es ist Westdeutschland schon mal viel wohlhabender als Ostdeutschland. Dann gibt es innerhalb der innerhalb vom Dorf gibt es, also hier in Gelnhausen gibt es den Berg, da wohnen die total Reichen. Dann gibt es aber auch Orte, wo eher weniger privilegierte Schichten wohnen. Da kann man das schon sehen. Dann irgendwie, wie gesagt, in Deutschland auch in diesem Maßstab gibt es das schon, irgendwie reichere Orte, ärmere Orte. Dann von Kontinent zu Kontinent gibt es ganz massive Unterschiede. Das heißt, es gibt so eine Ausdifferenzierung dessen. Und das führt meines Erachtens schon auch ein bisschen dazu, dass eigentlich fast alle Klassen so ein bisschen auch damit zu beschäftigt sind, die gegebenen Verhältnisse zu legitimieren, weil irgendwo herrschen wir ja alle auch ein bisschen. Also ich zum Beispiel bin jetzt sehr privilegiert, aber gibt ja auch Menschen, die in deutschen Maßstab
zum Beispiel. Ich würde es nicht unbedingt herrschen, ich würde irgendwo besitzen wir auch alle. Ja. Und wenn du mich fragst, wird unter dem Begriff des Besitzes heutzutage sowas wie, wie Freiheit, Unabhängigkeit und auch Gestalten, also Gestaltungsmacht, das wird alles unter dem Begriff des Besitzes sublimiert.
Was für mich philosophiehistorisch und allgemein, wenn man sich die kulturelle Entwicklung anschaut, auch total Sinn ergibt, weil eben dieser individuelle Besitzstand zur alles entscheidenden Kategorie geworden ist und somit eben auch bestimmte Rechte, bestimmte Freiheiten als Besitztum bestimmter Menschen angesehen werden und ursprünglich auch eigentlich
nicht
als
nur
Besitztum des weißen
weißt
Mannes.
Du, ich kenne ja deine kritische Position dahingehend, aber es ist eben nicht nur eine intellektuelle Form der Legitimation, sondern es fühlt sich auch tatsächlich frei an. Wenn du Besitz hast, ermächtigt dich das ein Stück weit. Gell? Es gibt dir ja auch ein Stück weit Unabhängigkeit. Es gibt dir ja auch ein Stück weit die Möglichkeit, halt unabhängig dessen, was hier draußen passiert, deine Entscheidungen treffen zu können. Gell? Die Fremdbestimmung, die dahinter lauert, das ist ja eigentlich ein Schattenwurf.
Und genau.
Also sich diesem Schattenwurf zuzuwenden, das ist ja was wahnsinnig Anstrengendes, was auch einen sehr komplizierten Aspekt in dein Leben bringen kann. Gell? Für mich liegt genau darin die Freiheit, das zu realisieren, dahin zu schauen und das zu verstehen und die Muster dahinter zu verstehen. Aber wenn man das nicht möchte, fühlt es sich dennoch frei an.
Also genau darauf wollte ich auch hinaus mit meinem kurzen Exkurs über den Marxismus und über die Ausdifferenzierung der Klassenverhältnisse. Denn es ist ja eben tradierterweise jetzt in dem vereinfachten Modell so, dass irgendwann die nicht besitzende Klasse des Proletariats realisiert, die anderen besitzen eben irgendwie fast alles, wir besitzen nichts und dann eine Solidarität entsteht, ab einem bestimmten Punkt entsteht eben ein Bewusstsein darüber, und dann wird sich gegen die obere Klasse aufbegehrt.
Ja.
Und nun scheint es aber heute eher zu sein, dass noch die Menschen, die eben nicht so viel besitzen, sich dennoch lieber auf dem bisschen Besitz, was sie haben, insbesondere auch auf der Herrschaft, die sie quasi dadurch gegenüber anderen ausüben, also auf den Privilegien, die sie gegenüber anderen haben, noch lieber ausruhen und sich an denen festklammern, anstatt eben denen, die wirklich besitzend sind und die sie unterdrücken, sich denen zuzuwenden und gegen die zu kämpfen. Also zum Beispiel Menschen, die in Deutschland von Klassismus betroffen sind und eben sehr wenig Geld zur Verfügung stehen haben, aber eben noch weitaus mehr Geld zur Verfügung stehen haben als kolonial unterdrückte Menschen im globalen Süden zum Beispiel oder die mehr Rechte und mehr Freiheiten haben als Frauen. Und dann würde ich jetzt auch so ein bisschen in der Nutzung dieser marxistischen Theorie sagen, dass dann eben diese unbewussten Mechanismen scheinbar zu greifen scheinen und lieber die Herrschaft, die Klassenherrschaft oder auch Geschlechterherrschaft über Frauen und über noch schlechter unterdrückte Menschen genutzt wird und sich darauf irgendwie gestürzt wird, als das nach oben getreten wird.
Da zeichnest du jetzt halt ein sehr unangenehmes Bild des Menschen.
Aber also, ich sage nicht, dass der Mensch prinzipiell so sein muss, aber mir scheint der kapitalistische Mensch von heute gerade mit den von dir beschriebenen Aspekten des Besitztums ganz klar in die Richtung zu gehen. Und da noch ganz
aber
kurz
ich würde gerne auch noch einen Aspekt deutlich machen, aber mach ruhig.
Ja, ich wollte nur sagen, dass es zum Beispiel von Eva von Redeker, das ist eine feministische Philosophin, auch tatsächlich genau so eine Theorie des Pseudo-Eigentums und Pseudo-Besitzes gibt, so nennt sie das, dass quasi die unterdrückte Klasse der Arbeiter nur dadurch den Kapitalismus auch unterstützt und der Kapitalismus sich nur dadurch unterhalten konnte, dass diesen Menschen eben die Frauen und SklavInnen untergestellt wurden. Dass diese Form von Besitz an Menschen eben auch ganz eng zusammenhängt mit der eigentlichen Besitzlosigkeit der unterdrückten Klasse im Kapitalismus.
Das kommt nicht nur von Eva von Redeker, das geht bis zurück zur Simone de Beauvoir. Gell?
Ja.
Also das ist schon relativ lang in der Analyse und damit kann ich auch was anfangen. Da stimme ich dir in jedem Fall zu. Aber trotzdem würde ich jetzt mal ganz prinzipiell die Frage stellen wollen, was macht den Menschen in seinem Leben glücklich? Ein Ideal? Eine Utopie, ein Zustand, der nicht in unserer Welt real ist, der aber erstrebenswert scheint. Der Zustand, der quasi real ist, unsere kapitalistische Welt, unsere konsumorientierte, individualistische, kapitalistische Welt, mit der Idee, in ihr zurechtzufinden, aber zum Ideal zu streben oder das Ideal über Bord zu schmeißen, einfach zu schauen, wie die Welt ist und damit sein Glück versuchen?
Das ist eine sehr große Frage.
Das ist eine sehr große Frage, ja.
Ich würde sagen, dass man keines der Modelle verabsolutieren kann und sagen
so
kann, dass
das... So, schön, dass du bist halt auch einfach... bist aber einfach sehr schlau. Genau das wollte ich nämlich hören.
Ich würde sagen, dass man Glück nicht als Kategorie denken kann, die sich in einem dieser Wege erschöpft und dass das irgendwie auch was ist, was die Menschen
für
sich klären müssen.
Was soll dann aber Menschen dazu bemächtigen, zu sagen, okay, wenn es keinen Idealzustand gibt, und wenn es auch keinen Zustand geben soll, dem ich mich einfach ergebe, das heißt, irgendwo zwischen diesen Polen liegt mein Glück. Wie soll ich die Menschen in einem solidarischen Sinne dann gewinnen, zu sagen, das ist die Idee?
Ich denke, dass das Problem alleine schon ist, und vielleicht sind wir da auch wieder bei einem Punkt, der eben heute revolutionäres oder auch solidarisches, gemeinschaftliches Handeln verunmöglicht, dass die Frage nach individuellem Glück in so einer hedonistischen Richtung, also in einer nicht tiefgehenden philosophischen Dimension, sondern Glück wirklich im Sinne von, was macht mich jetzt gerade happy, dass das ins Zentrum des eigenen Lebensentwurfs zu stellen, schon eigentlich so eine Form von radikaler Kritik und Veränderung erschwert. Und dass das auch ja was ist, was mit dem Individualismus einhergeht. Es ist ja nicht immer
würde
durch die Menschheitsgeschichte so.
Würde ich aber niemals dem Menschen, schon in deiner Formulierung, ich weiß, wo du hin willst, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so deutlich, ich würde genau das dem Menschen niemals verbieten wollen.
Ich auch nicht, aber ich würde dem Menschen sagen, so findest du dein individuelles Glück auch einfach leider nicht.
Das kann schon sein. Aber dann hätte er trotzdem allen Grund, dir zu sagen, leck mich.
Das kann er ja auch gerne tun. Aber ich finde halt, dass diese individualistische Herangehensweise und die Art und Weise, wie wir Glück und Glückssuche in unseren Verhältnissen definieren, eben eine widersprüchliche Sackgasse ist, dass wir da immer wieder stecken bleiben und dass es
ja
sinnvoller wäre,
doch,
sich zusammenzuschließen.
Was heißt muss? Aber es sollte doch die Möglichkeit sein, argumentativ an den Punkt zu kommen, das zu erkennen, zu schauen, wenn ich mich den Mustern zuwende und diese Muster erkenne und dann quasi innerhalb dieser Muster, die wirksam sind, einen Weg finde, mich zu ermächtigen, dass ich dann ein freiheitlicheres Leben führe, als wenn ich mich diesen Mustern ergebe und sie nicht durchschaue. Ja. Wo soll aber das überzeugende Argument sein, dass ein Mensch sagt, stimmt,
dazu, unmündige Verhältnisse zu überwinden. Also ich finde, dass es da sehr überzeugende Argumente gibt. Also zum Beispiel macht Krieg nicht besonders glücklich. Und unsere Verhältnisse führen immer wieder in den Krieg.
Josh, da sind wir jetzt aber an einem anderen. Das ist wieder, dann hebst du aber wieder auf die Metaebene ab. In der konkreten Ebene wirst du Leute finden, die begeistert in den Krieg ziehen.
Ja, und deswegen würde ich auch sagen, dass Glück eben eine Frage der Unmittelbarkeit ist. Und
was erzählt, ja, was,
aber gerade deswegen,
das würdest du ihnen sagen?
Ja, aber gerade deswegen ist Glück eben keine Frage oder nur vermittelt eine Frage der Politik oder der Philosophie. Ich finde, Glück findet ganz, ganz eindeutig auf einer sehr unmittelbaren Erfahrungsebene statt, die finde ich nicht zwingend der Ausgangspunkt von ebenso konkreten politischen Überlegungen sein kann, nur in einem vermittelten Sinne, der dann wieder auf die Metaebene geht und sagt, diese Form von Verhältnissen würde einen großen Anteil von Menschen glücklicher machen.
Im Prinzip heißt das aber konsequent zu Ende gedacht, halt Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie Staatswesen, wie Gemeinschaften zu organisieren sind, dürfen keine von Glück geleiteten Menschen sein.
Ja, zumindest in unseren Verhältnissen. Also, aber was heißt Glück? Ich finde schon, dass man...
Glück ist doch was verdammt Kleinteiliges. Und dass der Mensch halt kleinteilig glücklich sein will, ist absolut legitim. Das heißt, wenn du jetzt einem Menschen sagst, deine kleinteilige Glückseligkeit bewirkt aber, dass du dich ergibst, ja, wo soll dann der Widerstand daher zu mobilisieren sein? Okay, das verstehe ich. Das heißt, mein kleinteiliges Glück bin ich bereit, ein Stück weit hin anzustellen, für die Idee der...
Es gab doch schon immer Menschen, die das getan haben. Es gab ja schon immer Menschen, die ihr kleinteiliges Glück zugunsten von einer Veränderung hin zu Gerechtigkeit und zu einer Möglichkeit von qualifizierterem Glück, von Glück für eine große Anzahl von Menschen hinten angestellt haben. Und ich finde, dass du jetzt ja schon auch sehr mit dieser Emotionalität des Glücks irgendwie argumentierst. Und die Emotionen, die haben wir ja immer von der Gesellschaft, in der wir leben. Also unsere Emotionen und dieses Glücksgefühl, das verankert ist in der Gesellschaft, das folgt ja immer dessen, was wir als Gesellschaft instituiert haben. Und es hat ja trotzdem immer Veränderungen gegeben. Wenn es wirklich so wäre, dass dieses kleinteilige, unmittelbare Glücksempfinden, das wir darin empfinden, bestimmte eingeübte Muster zu bedienen, dass wir das quasi nicht überwinden können, weil das immer der Ratio sagt, ich will aber eben ein bisschen glücklich sein, dann hätte es ja nie Veränderungen gegeben. Es scheint ja doch Kräfte zu geben, die eben über so eine Unmittelbarkeit hinausgehen können und Glück für, also eine qualifiziertere Form von Glück oder eben auch fernab von Glück, Gerechtigkeit oder anderen Prinzipien
nachfolgen. Ja, das überzeugt mich nicht wirklich. Das überzeugt mich nicht wirklich. Im Prinzip hast du da natürlich recht, aber ich würde sagen, die Form von Freiheit, die wir uns als nicht zu einer Elite gehörenden Menschen erkämpft haben, die hat einfach mit untragbaren Zuständen zu tun. Die hat damit zu tun, dass wir nicht mehr in der Lage waren, unser kleinteiliges Glück zu leben. Wenn wir so erdrückt waren von den Zuständen, dass wir nicht mehr in der Lage waren, glücklich zu sein, auch in einem ausblendenden Sinne. Die verheerenden Zustände waren quasi nicht mehr auszublenden. Es blieb quasi nur die Revolution, quasi das Risiko, sein Leben zu verlieren, aber trotzdem die einhergehende Bereitschaft, die Verhältnisse zu überwinden. Quasi der revolutionäre Geist wurde so zwingend, dass das Besitz, Glück und Familie und was alles so in einem kleinteiligen Leben wichtig wird, in den Hintergrund gerät, weil die Zustände so, so höchst dramatisch sind. Ich würde sagen, sobald du Zustände errichten kannst, in denen du, und deswegen auch Eliten haben sich ja entwickelt, und deswegen so haben die auch, klingt jetzt wie eine Verschwörungstheorie, ja, aber du, ich denke, du weißt, was ich sagen will. Wenn eine Elite in der Lage ist, wie zum Beispiel die Gründerväter Amerikas, ihrem Volk das Gefühl zu geben, sie sind frei darin, ihr Glück zu suchen, dann sind sie schon wieder dermaßen was von eingefangen, was diesen revolutionären Geist betrifft. Ja.
Also ich kann deiner Analyse durchaus was abgewinnen, aber ich würde sagen, dass ja einfach mein Punkt wäre zu sagen, dass wir eben genau deswegen noch nicht in einer freien, mündigen, demokratischen Gesellschaft leben, sondern eben dieser Form von Glück, diesem Form von Besitz, die wir haben, also mit der Demokratie, die eben dann von den zum Beispiel Gründervätern Amerikas, aber ja auch irgendwie global ausgerufen wurde, das ist ja nicht alles nur Trug. Also zum Beispiel hat Karl Marx auch gesagt, dass ein Kennzeichen der Ideologie ist, immer gleichzeitig wahr und falsch zu sein. Es ist ja nicht nur Lüge, dass wir durch diese Form von Demokratie teilhaben. Wir haben eine bestimmte Form von Besitz, wir haben Privilegien, wir haben Rede- und Versammlungsfreiheit, die Dinge, die ich benannt habe, aber eben in meines Erachtens nicht in einem substanziellen Sinne, sondern eben als ideologische Sicherung bestimmter Herrschaftsverhältnisse.
Da gebe ich dir absolut recht.
Und wenn nur du jetzt aber sagst,
ist dann meine Frage, wie mobilisierst du dann Menschen über das kleine Glück hinaus? Das ist doch meine zentrale Frage, die ich jetzt schon seit 15 Minuten stelle.
Ja, so. Und da würde ich aber mal dagegen argumentieren, also gar nicht, ich will gar nicht der Frage komplett ausweichen, aber einfach mal entgegnen. Wenn du sagst, dass es nicht möglich ist, sich quasi diesem Dilemma zu entziehen, weil eben diese kleine Sicherung von Glück schon automatisch dazu führt, dass man dann die gegebenen Verhältnisse immer wieder reproduziert, dann ist doch Freiheit, Demokratie und Mündigkeit eine absolute Lüge. Also es ist ja, dann führt ja eigentlich deine Perspektive in so einen Marxismus, der kein sich befreites Subjekt oder keine sich befreiende Klasse mehr denken kann. Da sind wir ja quasi immer für immer, sobald wir einen bestimmten Lebensstandard erreicht waren, darin befangen, die gegebenen Verhältnisse zu reproduzieren.
Ich würde nicht sagen, die gegebenen Verhältnisse zu reproduzieren. Denn wenn du Leute zu ihrem kleinen Lebensglück ermächtigst, dann gehört zu diesem Lebensglück auch ein Gestaltungswille. Wir Menschen sind ja nicht blöd, wir sind ja nicht behämmert. Also du kannst uns ja nicht, einen Knochen in den Käfig schmeißen und dann sind wir mit unseren 4 Quadratmetern Auslauf zufrieden.
Doch, genau das kannst du mit uns machen.
Ja, aber du siehst durch die Geschichte hindurch, dass du einen gewissen Gestaltungsspielraum brauchst. Das heißt, da möchte ich dir jetzt eigentlich das Wort reden, dass es dich zu einer Veränderung drängt. Vielleicht, auch wenn du dich nicht mit der Metaebene sonst was beschäftigst, du wirst dich mit deinen Nachbarn austauschen, du willst, dass das mit dem Müll anders gemacht wird, du willst, dass dies und jenes anders gemacht wird. Das heißt, es findet auch immer eine kommunale Politik statt. Du kannst nicht einfach nur irgendwas irgendwo hin delegieren und bist dann damit zufrieden, was dann die da oben machen, sondern du hast immer auch eine Politik vor Ort. Selbst wenn wir Individuen sind, leben wir trotzdem in unseren Dorfgemeinschaften. Und da gibt es Menschen, die das sogar wesentlich intensiver tun, als wir das tun.
Definitiv.
Insofern brauchst du schon auch die Ermächtigung gestalten zu können. Und die Ermächtigung zur Gestaltung bewirkt Veränderung.
Also genau da würde ich eigentlich mitgehen. Und das finde ich eigentlich eine super Antwort, weswegen ich eben auch sagen würde, dass dieses Prinzip nicht so radikal greift, sondern dass eigentlich dieses Prinzip nur so gut funktioniert, also dass diese individuelle Glückssuche oder dieses unmittelbare irgendwie seine Felder bestellen wollen und deswegen quasi das große Ganze nicht verändern wollen. Das funktioniert nur so gut wegen der radikalen Individualisierung und Entfremdung voneinander, weil wir eben diese solidarischen Gemeinschaften und die Gemeinschaftlichkeit unserer Existenz nicht spüren. Weil ich glaube, wenn wir spüren würden, wie sehr wir eigentlich alle gemeinsam wirklich diese Verhältnisse aufbauen, dass wir die Möglichkeit hätten, uns auch viel besser miteinander zu connecten, dass wir eben die Macht nicht in die Hände von Bürokratie und Herrschenden legen, sondern uns selbstbestimmt verwalten. Ich glaube, wenn das wirklich den Menschen klar werden würde, dann gäbe es ganz eindeutig eine Möglichkeit zur Veränderung und zur Emanzipation, weil ich glaube, dass der Mensch eigentlich ein zutiefstes Interesse daran hat, sich seine eigenen Verhältnisse mitzubestimmen und dass eine wirkliche Demokratie, eine Demokratie, die radikal ist, die keine Herrschenden mehr zulässt, die in der unmittelbaren Lebenspraxis stattfindet der Menschen, dass die eigentlich immer zu einem großen Interesse der Menschen führen würde und dass nur die Frage ist, wie wir von diesen hochindividualisierten Verhältnissen dort jetzt hinkommen. Also ich glaube nicht, dass das so ein zwingendes Gesetz ist quasi, dass unser unmittelbares Streben nach Glück und nach irgendwie der Bestellung unserer eigenen Felder dieser Veränderung im Weg steht. Ich glaube, dass es eben eine Frage ist, wie man den Menschen bewusst macht, dass es auch Möglichkeiten eines anderen Zusammenlebens gibt.
Ja, und das stimmt. Das kann ich voll unterstreichen. Da hast du vollkommen recht. Meine Erfahrung, das ist halt wirklich meine persönliche Erfahrung in meinem Leben, ist, dass du aber erst, wenn du das reflektierst und diese Solidarität erfährst, ihren Wert schätzen lernst.
Ja, genau das ist, würde ich sagen, das Dilemma, in dem wir stecken.
Du kannst quasi vor der Wand stehen und sagen, gegen die Wand zu blicken, ist das richtige Leben. Und erst, wenn eine Tür in der Wand drin ist, durch die du mal geschritten bist, wirst du sagen, wow, da ist ja noch viel mehr.
Also ich denke, dass wir jetzt schon nahe am Ende unserer Folge angekommen sind. Nun wollte ich aber doch noch mal ganz kurz benennen, also das fügt sich jetzt, glaube ich, optimal auch ein und du kannst dann ja gerne nochmal sagen, was du darüber denkst, aber was eben genau meine Überlegung bei dem Kritikpunkt, auf den ich hinaus wollte, auch war, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns an diesen Stellen ja schon oft auch einig sind und dann im Endeffekt habe ich deinen Essay aber doch durchaus auch als ein Eingestehen für die bürgerlichen Ideale von Demokratie und Freiheit verstanden. Und auch hier im Podcast hatten wir ja wieder, dass du dich zum Beispiel positiv auf den Individualismus bezogen hast und auf die Bewegung der Moderne, wohingegen ich sagen würde, dass in der Moderne diese Freiheitszugewinne doch eben mit einem ganz großen Preis erkauft wurden und dass Demokratie, Individualismus oder individuelle Freiheit und Freiheit im Allgemeinen eben gerade nicht sich in diesen Verhältnissen findet, sondern eine radikale Veränderung dieser Verhältnisse braucht. Und das wäre eben so ein bisschen mein Kritikpunkt gewesen, dass ich sagen würde, ich habe das Gefühl, dass du eigentlich schon genau die zentralen Stellen kritisierst, die mich auch stören, dass ich aber dennoch dann, also das ist ja auch was ich so an der grünen Bewegung im Allgemeinen öfter mal kritisieren würde, dass eben doch die Ideale, die herangezogen werden, aus den Verhältnissen kommen, die eigentlich zu überwinden gehören. Das ist jetzt eigentlich natürlich nochmal, also das ist ja was immer wieder durchklingt, aber das wäre meine Kritik so ein bisschen gewesen. Weiß ich, ob du dazu noch Gedanken hast. Ich habe mich auch gefragt, ob das auch eine Frage der Generationszugehörigkeit ist, wo wir jetzt im Generationen-Podcast sind. Auch, ja. Inwiefern vielleicht sowohl dein bestimmtes Festhalten auch an bestimmten Aspekten der modernen Gesellschaft und aber auch meine radikale Kritik und so ein bisschen alles über den Haufen werfen, vielleicht einerseits mit unserem Alter auch zu tun hat, andererseits aber auch mit der Zeit, in der wir aufgewachsen sind, mit den wirksamen oder auch nicht mehr wirksamen Ideologien, mit der Art und Weise, wie wir uns mit Medien beschäftigen und so. Das waren noch Gedanken, die ich hatte.
Ja, das finde ich auch total spannend und da finde ich auch spannend, wie das in deiner Generation wirkt. Also da gibt es jetzt so noch ein paar kurze Sachen, die ich dazu sagen würde. Zum einen, die Demokratie halte ich tatsächlich genau, wenn sie vom Grundsatz gedacht wird, dass jede Form von Elite eine Rechenschaftspflicht gegenüber der gesellschaftlichen Basis hat. Ja.
Das heißt, ich würde halt sagen, Demokratie ist, wenn die gesellschaftliche Basis herrscht und es keine Elite gibt.
Aber weißt du, an dem Punkt erkenne ich Realitäten an. Und darauf wollte ich jetzt hinaus, auch mit dem Aspekt des Individualismus. Wo kommen wir her? Wo stehen wir jetzt? Das heißt, ich bin nicht mehr so sehr in meiner Anschauung Idealist, wie du das bist. Oder wie ihr das in eurer Generation seid. Und ich habe da eine tiefe Bewunderung dafür. Und zwar nicht aus so einem abgehobenen Sinne, sondern wo ich mich tatsächlich frage, habe ich mich schon zu sehr arrangiert? Bis zum gewissen Grad denke ich mir natürlich, wir kommen nun mal irgendwo her. Gell? Und auch mit dem Idealismus, da komme ich noch aus einer dörflichen Struktur, wo Idealismus für mich bedeutet hat, dass ich mich einer sozialen Kontrolle in Bezug auf was ist normal, was darf sein, was darf nicht sein, entziehen konnte. Und deswegen hat für mich dieser Aspekt des Individualismus auch was Selbstermächtigendes. Zu sagen halt, ich ordne mich diesem Geist dessen, was ihr für richtig und für falsch oder für normal, für unnormal, für drin oder draußen haltet, nicht unter. Und mich stark genug zu fühlen, dem zu trotzen, hat mit meiner Individualität zu tun. Insofern entspringt das schon meiner Geschichte. Aber ich kann deine Haltung total nachvollziehen und habe da auch den größten Respekt für.
Ja. Ja, da kann ich nur umgekehrt zurückwerfen, dass es mir ja durchaus umgekehrt auch genauso geht. Also ich kann auch deine Haltung dahingehend total verstehen und respektieren und sehe auch bei mir selbst natürlich Aspekte, wo meine politische Haltung auch aus meiner Prägung ganz klar resultiert. Und wo ich mich eben auch frage, ob teilweise zum Beispiel der Eifer, alles über den Haufen zu werfen, auch so ein bisschen Resultat eben von meinem Alter und meiner Prägung ist. Dennoch würde ich sagen, wir sind ja beide, würden das jetzt nicht vollkommen psychologistisch irgendwie darin auflösen und stehen da auch zu unseren Positionen, aber diese Form von Reflexion und Zweifel gibt es auch und ich finde, die hat auch ihren Platz. Es wäre jetzt natürlich spannender, irgendwie das ganze Thema nochmal intensiver aufzurollen. Darüber hatte ich auch so ein bisschen nachgedacht. Aber jetzt sind wir, glaube ich, doch auch am Ende unseres Geschwafels angekommen. Ja. Aber das ist ja vielleicht mal eine Idee für kommende Folgen oder so, dass wir uns mal damit beschäftigen, auch so ein bisschen, wie so das eigene Aufwachsen die politische Haltung geprägt hat.
Absolut. Ja, war wieder spannend.
Ja, ich danke dir.
Ja. Bis dann.
Ciao.
Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Hermann Hesse.